Römerbrief, Kapitel 13. Wir wollen also lieben. Und nochmal die Verse 1 bis 6 zusammenlesen. Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 6. Wenn jemand seine Bibel vergessen hat oder sie fehlt, da hinten sind noch ein paar, gebraucht sie, die sind zum Gebrauch da. Also von Vers 1. Jede Seele oder jeder Mensch unterwerfe sich den übergeordneten, den höheren Mächten, Gewalten, Autoritäten. Warum? Und jetzt kommt die Antwort, warum man sich unterwerfen soll, warum man sich unterstellen soll der Obrigkeit. Denn es ist keine Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tu das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es ist Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt ist und sind. Lass uns nochmal kurz stille werden. Lieber Vater, wir freuen uns, wieder in dein Wort hineinzutauchen. Herr, öffne du unsere Herzen, unsere Ohren, dass wir verstehen und das ausleben, dass dein Name verherrlicht und gepriesen wird, wie du es alleine wert bist. Amen. Also, wir stehen hier vor einer klaren Aufforderung der staatlichen Autorität, der staatlichen Macht, sich zu unterordnen. Und wir kamen bis zum Vers 3, wo es um den vierten Grund geht, warum wir uns unterordnen sollen. Und die Antwort ist ganz einfach, warum wir uns unterordnen sollen, ist der Furcht wegen. Damit du ein furchtloses Leben führen kannst. Damit du dich nicht fürchten musst. Aus diesem Grund sollst du dich unterordnen. Und es ist hier sehr interessant, wie uns der Text das weitergibt. Wenn wir jemanden fragen würden, was musst du tun, damit du dich nicht fürchten musst, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du als Antwort erhalten würdest, okay, um mich nicht zu fürchten, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Polizei denke, dann fahre ich einfach nicht zu schnell. Wenn da 30 steht, fahre ich 30. Wenn da 50 steht, fahre ich 50 und so weiter und so fort. Wisst ihr, das ist die vielleicht ganz gewöhnliche Antwort, die wir geben würden. Das wäre eine passive Unterordnung. Wir werden aufgefordert, uns der Obrigkeit zu unterordnen. Aber nicht nur passiv, sondern aktiv. Der Text bleibt hier nicht stehen, dass er sagt, okay, willst du dich nicht fürchten, dann tue einfach nichts Böses. Okay, das reicht doch. Um sich nicht zu fürchten, einfach nichts Böses tun, fertig. Aber der Text bleibt hier nicht stehen, sondern er sagt, willst du dich nicht fürchten? Ja, dann tue nichts Böses. Aber hier bleiben wir noch nicht stehen, sondern tue etwas Gutes. Und das ist die aktive Seite, wo wir aufgefordert werden vom Wort Gottes gegenüber der Obrigkeit. Warum du dich unterordnen sollst, der Furcht wegen. Und das nicht einfach, damit du nichts Böses tust, sondern fange an, Gutes zu tun. Und das haben wir letztes Mal auch betrachtet, wo die Schrift uns auffordert und sagt, was versteht die Schrift denn unter dem Gutes tun? Was sollst du denn Gutes tun? Und bitteschön in Titus 3, Vers 8, ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Vers gelesen haben, ich lese ihn einfach als Wiederholung wieder. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für alle Menschen. Leute, wir werden aufgerufen in der Gesellschaft, da wo Gott uns hineingestellt hat, wo wir leben, als Kinder Gottes Gutes zu tun. Nein, der Text bleibt hier nicht stehen, dass er sagt, okay, ihr sollt Gutes tun, einfach um des Guten willen. Der Text geht weiter und das lasen wir in Jeremia 29, Vers 7, wo er das gute Tun kombiniert und definiert und zeigt, dass das gute Tun an und für sich noch nicht alles ist, wenn es nicht verbunden ist mit dem Gebet für die Obrigkeit, für den Staat. Ich lese diesen Vers nochmal. Jeremia 29, Vers 7. Sucht der Stadt Bestes, übersetzt Luther, sucht der Stadt Shalom, dahin ich euch habe wegführen lassen. Also die Leute waren in der Gefangenschaft und dieser Prophet Jeremia ruft diesen Leuten in der Gefangenschaft zu. Sucht der Stadt Shalom, sucht der Stadt Bestes, sucht der Stadt Frieden und alles, was mit dem Frieden kommt. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Dass wir das ständig in unserem Hinterkopf haben. Der Herr ruft uns auf, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen. Und zwar nicht nur passiv, dass wir sagen, okay, ich mache nichts, ich bin aus allem raus, ich halte mich von allem fern. Ich musste daran denken, wenn man antrifft, dass sich jemand streitet, sei es Kinder oder Erwachsene. Wenn man auf die Ursache geht und fragt, was ist hier los? Warum ist das jetzt hier so? Ja, er weint, ich habe nichts gemacht. Ja, ich bin außerdem, ich bin nicht schuld, ich habe nichts gemacht. Und wisst ihr, das ist eine Haltung, eine typische Haltung, die wir oft als Kinder Gottes auch einnehmen, dass wir einfach sagen, ich habe nichts gemacht. Das ist gerade das Problem, dass du vielleicht nichts gemacht hast. Du solltest aktiv werden. Ja? Und das ist, wozu wir hier aufgerufen werden, eine aktive Unterordnung dem Staat gegenüber, der Furcht wegen. Also warum sollen wir uns unterordnen? Der Furcht wegen. Und hier in diesem nicht einfach nur passiv, sondern aktiv. Das ist nur als Wiederholung. Und jetzt gehen wir zum fünften Punkt, warum wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Und das finden wir in Vers 4. Ich lese Vers 4 und Vers 5 noch einmal. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Gut. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin. Zur Strafe für den, der Böses tut. Denn sie ist Gottes Dienerin. Wörtlich vom Griechischen, sie ist Gottes Diakon. Das Gleiche, was so bekannt ist, wenn wir Apostelgeschichte 6 lesen, wo die Diakone eingesetzt werden. Wow, das ist ein Status, den man beimisst und sagt, okay, das sind Leute, die sind als Älteste, sind Aposteln, sie haben einen besonderen Rang. Und da sind dann die Nächsten, die nächste Stufe, das sind die Diakonen in der Gemeinde. Leute, ein Diakon ist ein Diener. Und hier macht der Text uns klar und sagt, hört mal zu, die Obrigkeit ist Gottes Diakon, ist Gottes Diener. In der gleichen Weise, wie wir aufgerufen werden von Jesus in Matthäus 23, Vers 11, wo ein Streit entsteht unter den Jüngern, weil sie denken, Jesus geht jetzt nach Jerusalem, Jesus wird jetzt verherrlicht, Jesus wird jetzt der König werden und unser Volk von den Römern befreien. Und dann fangen die Jünger sich an zu streiten und zu sagen, ja okay, wer wird denn von uns als die engen Jünger, die nahe bei Jesus sind, die immer um ihn sind, die auf sein Wort hören, wer wird von uns der Größte sein? Und in dieser Situation sagt Jesus, und ich denke, das können wir auch genauso auf uns beziehen, wie Jesus es zu den Jüngern gesagt hat, der, der von euch der Größte sein will, der sei euer Diakon. Der sei euer Diener. Willst du groß sein? Dann sei Diener. Dann sei ein Diakon. Und hier der Grund, warum wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, sagt er ganz einfach. Sie, die Obrigkeit, ist Gottes Diakon. Sie ist Gottes Diener. Aus diesem Grund sollst du dich unterordnen. Dir zum Guten. Und ich denke, für den, der die Schrift kennt, der die Schrift liest, der hat vielleicht jetzt Fragen. Moment mal. Die Obrigkeit, gerade in diesem Kontext, wie wir es betrachtet haben, sie verfolgt die Gemeinde. Und jetzt heißt es hier, sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Sie sind gottlos. Und jetzt heißt es, sie sind Gottes Dienerin, Gottes Diakon, dir zum Gut. Wie kann ein Gottloser dir zum Gut sein? Wenn du diese Fragen hast, dann kann sein, dass du weiter denkst und sagst, okay, ich kenne doch die Schrift, ich kenne den Römerbrief, ich kenne das Alte Testament. Ich weiß, was Gott über den Nichtgläubigen, einen Nichtchristen, einen nicht wiedergeborenen Menschen aussagt, dass er verdorben ist, dass er böse ist in seinem Herzen. Und du denkst vielleicht an Römer 3, vom Vers 10, wo es heißt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und der Staat, der ungläubige Staat, ist in diesem Fall definitiv unter diesem Wort, dass da keiner ist, der Gutes tut. Wie kann er dann eingesetzt sein, wie kann er Gottes Diener sein, dir zum Gut? Und es ist gut, dass wir uns diese Frage stellen. Und wir werden diese Frage auch gleich beantworten mit einem klaren Ja, es kann, der Staat kann es. Wir werden es sehen, aber erstmal möchte ich noch weiter diese Frage beantworten aus Römer Kapitel 3, was wir gelesen haben. Hier geht es um die Gerechtigkeit, die beschrieben wird, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wo, mit der du vor Gott bestehen kannst. Diese Gerechtigkeit wird hier beschrieben und klar gemacht. Da gibt es niemand, da gibt es keinen einzigen, der mit seiner Gerechtigkeit vor Gott bestehen kann. Keinen, auch nicht den religiösten Menschen dieser Welt, auch nicht den frömmsten in diesem Sinne. Es gibt keinen, der mit seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen kann. Also, zurück zum Staat, zurück zu diesen Fragen. Okay, kann der Staat dann das wirklich? Und du hebst die Geschichte auf, die wir letztes Mal betrachtet haben von Daniel. Da hat doch der Staat, die Obrigkeit, der König, hat dem Daniel verboten zu beten. Also nicht nur dem Daniel, allgemein im Reich. Wie kann das zu deinem Gut sein? Wenn der König so ein Gebot erlässt. Oder du denkst an Sadrach, Mesach und Abednego, wo der König ein Bild aufgerichtet hat, wo er sich selbst mit Sicherheit verherrlichen wollte und sagen und gesagt hat, betet das Bild an. Wie kann dann dieser König, wie kann die Obrigkeit Gottes Dienerin sein zu deinem Gut? Wenn du denkst an die Apostel, wo sie vor die Obrigkeit gezerrt wurden, wo sie bestraft wurden, wo sie geschlagen wurden, wo die Obrigkeit ihnen klargemacht hat, ihr sollt im Namen Gott, im Namen Jesu nicht mehr reden. Ihr sollt nicht mehr diesen Namen verkündigen. Ihr sollt nicht mehr von der Auferstehung Christi reden. Wie kann es denn dir zum Gut sein? Merken wir, dass diese Frage gar nicht so, so von irgendwo hergeholt ist, sondern wenn du die Schrift kennst und diese ganzen Situationen, dass du denkst, okay, da muss eine Antwort her. Und diese Antwort wollen wir uns auch ansehen und geben. Also, wie kann es sein, dass ein Staat, der vielleicht Gebote erlässt, die gegen Gott sind, und in diesen Situationen, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, auch solche Gebote zum Teil erlassen hat, dass du die Obrigkeit betrachten sollst als Gottes Diener und dich ihr unterordnen sollst. Dir zum Gut. Wisst ihr, wir kennen Gottes Gedanken und Gottes Plan nicht. Wir saßen nicht in seinem Ratschluss. Gott schuldet uns in diesem keine direkte Antwort. Wir haben Antworten aus der Schrift, die uns gegeben werden, aber wir haben nicht auf alles Antworten, die uns Gott gibt und auch nicht gibt, wo wir vielleicht im Dunkeln tappen. Ich möchte nur als einen Gedanken, um vielleicht das verständlich zu machen, um aufzuzeigen, dass wir nicht in allem Gottes Ratschluss kennen. Wenn Gott sagt, dass die Obrigkeit Gottes Diener, Gottes Diakon ist, dir zum Guten, dann, auch wenn wir das nicht einordnen können, sollen wir das so annehmen und das so akzeptieren, wenn wir das nicht bis Ende beantworten können. Und Schlussstrich. Aber ich möchte einen Gedanken vielleicht zu Hilfe, meinen eigenen Gedanken reinwerfen. Guckt mal, in der damaligen Zeit, wo das Evangelium ihren Lauf nahm, wo Christus gekreuzigt und auferstanden ist, wie wurde das Evangelium zum größten Teil weiterverkündigt? Auf welche Art und Weise? Internet gab es nicht. Handys gab es nicht. Telefone gab es nicht. Medien in dem Sinn gab es nicht. Wie wurde es also verkündigt? Mündlich. Es wurde mündlich verkündigt. Und stellt euch vor, hier war gerade eben, also ein paar Jahre zurück, war ein Mensch da gewesen, ein Prophet, ein gewaltiger Mann, für diejenigen, die Christus nicht anerkannt haben, der all diese Wunder getan hatte. Stellt euch vor, wie viele Leute auf diesen Wagen gesprungen sind, um einfach ihre eigenen Theorien weiterzugeben. Und wenn du die Geschichte forschst, so gibt es auch einige, die diese Geschichten niedergeschrieben haben. Es gibt außerhalb der Schrift ebenso Berichte von Jesus. Und jetzt, ich sage nochmal, das ist einfach nur vielleicht hilft es zum Verständnis. Warum gibt es Verfolgung? Sofort kommt hier Verfolgung und Bedrängnis. Warum wird das wahre Evangelium verfolgt? Vielleicht aus dem Grund, damit das falsche Evangelium überhaupt nicht Fuß fasst. Hilft es euch, wenn du daran denkst, dass Gott Verfolgung gibt, dass nur das wahre Evangelium, dass einer, der sagt, ich weiß, was ich gesehen habe, ich kenne Christus, ich habe mit ihm gelebt, er ist mir begegnet. Und ich werde die Wahrheit Christi verkündigen, auch wenn es meinen Hals kostet. Und er geht hin und das wahre Evangelium wird weiter verkündigt. Derjenige, der aber einfach nur so auf diesen Wagen springen will, um irgendwo seinen Profit zu schlagen, er wird schnell davon abgehalten, weil es um Leben oder Tod geht. Das ist jetzt einfach nur mein Gedanke. Warum? Die Schrift gibt uns auf diese Sachen keine Antwort. Sie sagt aber, der Staat, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, Gottes Diakon, dir zum Gut. Willst du das verstehen? Kannst du das verstehen oder nicht? Das ist Gottes Wort und geht so weiter. Wir können nicht jede Situation einordnen und wir können auch nicht alles erklären. Nur ein Beispiel. Jetzt hatten wir erwähnt die Familie Dück, die ihr vierjähriges Kind beerdigen, begraben müssen. Wir haben nicht die Antwort, warum. Und es wäre überheblich, wenn wir sagen würden, wir haben die Offenbarung Gottes, ich weiß, warum das geschehen ist. Ja, es mag sein, dass wir Gründe sehen, warum, vielleicht auch nicht. Also, Gott gibt uns nicht für alles eine ganz klare Antwort, aber er sagt uns, sie ist Gottes Dienerin, dir zum Gut. Und das möchte ich betrachten, dir zum Gut. Und darauf gibt die Schrift auch eine Antwort. Da finden wir Antworten, warum es dir zum Gut ist. Weil die Obrigkeit gewisse Anordnungen von Gott erhalten hat, was sie tun soll. Und wenn die Obrigkeit sich an diese Ordnungen hält, so ist es natürlich auch für das Land und für dich persönlich das Beste. Und ich möchte einfach erstmal drei, es gibt viel mehr Aufgaben, die Gott der Obrigkeit erteilt und sagt, wofür und in welchem Bereich sie verantwortlich ist. Ich möchte erstmal, und nächstes Mal werden wir weitergehen, aber erstmal drei Dinge nennen, wofür Gott sie verantwortlich macht im Inneren des Landes. Und das ist, ein gerechtes Urteil zu fällen. Ein gerechtes Urteil zu fällen, das ist das Allererste. Bevor wir aber das machen, ich habe etwas unterlassen. Weil wir ja die Frage aufgehoben haben, okay, kann ein nicht wiedergeborener Mensch überhaupt dir zum Gut etwas machen? Und der Staat würde ja in diese Kategorie hineinfallen. So möchte ich da noch etwas hinzufügen. Wenn wir zurückblättern, ganz am Anfang der Schrift, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22, da gibt Gott ein Zeugnis. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er, und so weiter, ich möchte eigentlich nur darauf stehen bleiben, dass Gott das Zeugnis gibt über den Menschen, dass er, der Mensch, jetzt erkennen kann, was gut und böse ist. Aus dieser Perspektive, weil Gott einem jeden Menschen das hineingelegt hat und das gegeben hat, kann auch einer, der nicht an Gott glaubt, kann auch ein Staat, der gottlos ist, trägt er in sich dieses Fundament und hat in sich dieses Fundament von Gut und Böse. Er weiß, was gut und böse ist. Und der Römerbrief macht uns das besonders deutlich. Ich möchte uns diese paar Verse lesen. Römer Kapitel 1, Vers, von Vers 18. Denn hier geht es um das Evangelium und von Vers 18. Denn es wird geoffenbart, also in dem Evangelium wird Gottes Zorn offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und jetzt erklärt er das. Warum? Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Ja, wir denken an den Vers von 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22, dass ein jeder Mensch jetzt das Gute und Böse erkennen kann. Also, weil es von Gott, das Erkennbar unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Vers Kapitel 2, 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. 2, Vers 14. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Dieses Fundament ist seit dem Sündenfall in einem jeden Menschen drin und auch jeder, der Gott hasst, der das Wort Gottes ablehnt und die Gesetze Gottes ablehnt, dieses ist in ihm drinnen und er weiß zu unterscheiden. Er hat die Erkenntnis über Gutes und Böses. Und aus diesem Grund kann auch dieser Staat diese Aufgabe, die Gott für ihn zugeteilt hat, wahrnehmen. Aus diesem Grund kann auch ein gottloser Staat diese Aufgaben verrichten und ist verantwortlich dafür, sie zu verrichten. Und jetzt lasst uns diese Aufgaben betrachten. Also als erstes ein gerechtes Urteil zu fällen. Das ist seine erste Aufgabe, nach Recht und Ordnung zu sehen. Im fünften Buch Mose, Kapitel 16, Vers 18. Du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt, in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Mit einem gerechten Gericht. Das war die Absicht Gottes und das war der Grund, warum es Obrigkeit gab, damit sie mit einem gerechten Gericht urteilen sollen. Und das gerechte Gericht, das gerechte Urteil ist natürlich am besten zu vollziehen, wenn sich Menschen an den gerechten Gott halten und bei dem gerechten Gott um Weisung fragen, was ist denn gerecht und ungerecht. Und auch damals, wo Gott diese Gesetze gegeben hat, so waren die Völker rundherum buchstäblich neidisch, weil es im fünften Buch Mose auch heißt, Kapitel 4, Vers 8, und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich heute euch gegeben habe. Das Gesetz, was Gott dem Volk gegeben hat, war perfekt. Und danach konnte man Gerechtigkeit messen und auch gerecht richten. Und dieses gerechte Gericht sagt im 5. Buch Mose, Kapitel 19, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Leute, was für ungerechte Strafen alles vollzogen wurden. Auch in unserem Reich. Auch wenn wir zurückgucken in der Geschichte, wenn jemand etwas gestohlen hat, dann wurden ihm manchmal Körperteile abgehackt. Das ist ungerecht. Ein gerechtes Gericht verlangt Auge für Auge, Zahn um Zahn. Wenn einer jemandem das Auge ausgestochen hat, wie soll man vorgehen? Was ist das gerechte Gericht? Dann ist das gerechte Gericht auch nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht, wenn einer irgendwas gestohlen hat, dass ihm die Hand abgehackt wird oder sonst irgendwas. Ein gerechtes Gericht. Es wird so viel Elend und Not angerichtet in unserem Land, auch deswegen, weil es kein gerechtes Gericht gibt. Gott verlangt ein gerechtes Gericht. Und wir sehen zum Beispiel, wie Gott es selber ausführt, das Volk Israel, das er aus Ägypten herausgeführt hat, durch viele große Wunder und Zeichen, wo er die Ägypter bestraft hat und das Volk rausgeführt hat, um sie in ein anderes Land zu bringen, hat er ihnen das Land verheißen. Und er hat gesagt, ich werde euch da hineinbringen und hat sie gespeist und geführt und für sie gesorgt, ihnen das Gesetz gegeben und sie immer wieder gewarnt und geführt. Und wo sie vor diesem Land standen, wo er sie hineinführen wollte, haben die gesagt, nee, wir glauben nicht, dass du uns hier hineinführen kannst. Diese Leute sind zu groß, zu mächtig, keine Chance. Also mit meinen Worten, Gott, du hast einen Fehler begangen. Du hast uns in die Wüste gebracht, damit unsere Kinder hier in der Wüste sterben. Das ist es. Weil du uns hast, hast du uns in die Wüste gebracht. Und sie haben Gott in die Position hineingestellt als einen Verbrecher, der hinter dem Volk her ist und sie vernichten möchte. Und Gott sagt, gut, ich habe euch meine Liebe immer, jeden Tag, Schritt für Schritt bewiesen und gezeigt. Und ich habe euch korrigiert und euch geführt. Und jetzt steht ihr hier und beschuldigt mich als Übeltäter. Und Gott sagt, ein gerechtes Gericht. Ihr habt die Kundschafter 40 Tage in dieses Land geschickt, um das Land zu erkunden. Und ihr habt gesehen, wie gut es ist. und die Strafe ist für jeden Tag, den sie da waren und das gute Land gesehen haben, für jeden Tag gibt es ein Jahr in der Wüste. Weil ihr gesagt habt, dass du uns herausgeführt hast, damit unsere Kinder in der Wüste sterben. Und Gott hat gesagt, nein, genau das Gegenteil werde ich machen. Eure Kinder, von denen ihr sagt, sie werden in der Wüste sterben, sie werde ich da hineinführen. Aber euch, die ihr mich hasst und mir ins Angesicht trotzt und mich als Verbrecher darstellt, gebe ich ein gerechtes Gericht, und zwar für jeden Tag ein Jahr. Das könnt ihr nachlesen, 4. Buch Mose, Kapitel 14 von Vers 30. Also, Gott gibt eine Aufgabe dem Staat der Obrigkeit. Du sollst dich ihr unterordnen, weil sie Gottes Diener ist, dir zu gut. Wie sieht das aus, dir zu gut? Dann am besten, wenn sie diese Aufgabe so ausführt, wie Gott es ihr anbefohlen hat. Das Zweite, das Erste, ein gerechtes Gericht. Das Zweite, ohne Ansehen der Person. Und das ist eigentlich so klar, dass es Hand in Hand geht. Dass auch wir heute, wenn wir den Richter oder die Richterin malen würden, so kennen wir, wie sieht der Richter aus oder wie sieht Gerechtigkeit aus? Blind. Ja? Die Gerechtigkeit ist blind, weil Gerechtigkeit muss unparteiisch richten. Es geht ein gerechtes Gericht ohne Ansehen der Person. 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 19. Du sollst das Recht nicht beugen, also gerecht richten. Du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen, denn das Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Also, ohne Ansehen der Person. Und die Schrift geht weiter, dass sie sagt, sogar so weit ohne Ansehen der Person, wenn es um deine eigenen Leute geht, wenn es in deiner eigenen Familie ist, ohne Ansehen der Person. 5. Mose 13 von Vers 7. Wenn dich dein Bruder, dein Sohn, deine Mutter oder dein Sohn, wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, hier war der Fehler, oder dein Sohn, oder deine Tochter, oder deine Ehefrau, oder dein Freund, der dir so lieb ist wie deine eigene Seele, heimlich anstiftet und sagt, lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast. Weder du noch deine Väter, und dann Vers 8, von den Göttern der Völker, die um uns um euch her sind, und dann von Vers 10, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erstes an ihm sein, um ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Es geht um ein unparteiisches Gericht, was Gott fordert. Ein gerechtes, ein unparteiisches. Und das nächste, ein direktes Gericht. Ein direktes wäre das Dritte. Ein sofortiges Gericht. 5. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 1. Wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, so soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Und wenn der Übeltäter Schläge verdient hat, so soll der Richter ihn niederfallen lassen und man soll ihm vor seinen Augen die bestimmte Tracht Prügel geben, je nach dem Maß seiner Schuld. Wenn man ihm 40 Streiche gegeben hat, so soll man nicht weiterschlagen. Also das war die Höchststrafe, 40 Schläge, damit er nicht zu viel geschlagen wird. Wenn man ihm mehr Streiche gibt und dass dein Bruder nicht verächtlich gemacht wird in deinen Augen. Trotzdem, dass er schuldig ist, trotzdem, dass er jetzt die Strafe bekommt, gibt es ein Maß, das nicht übertreten werden darf, damit er auf einmal nicht verächtlich in deinen Augen gemacht wird. Und dazu, hier muss ich hinzufügen, dass die Gefängnisstrafen, die wir heute haben, sind unbiblisch, sind nicht biblisch. Das ist keine gerechte Strafe. Und vielleicht denkst du, oh, Moment mal, ich habe was gelesen, vielleicht ganz vor kurzem, an Esra. Esra Kapitel 7, Vers 26, da habe ich gelesen. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden. Es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. Da haben wir es doch. Dann lies bitte auch davor, wer das sagt. Es ist der assyrische, nicht der syrische, der König, der Artasasta, der Meder, in Esther Kapitel 7 von Vers 12, da kannst du das nachlesen, dass er diesen Befehl Esra erteilt und sagt, okay, wenn so und so, wenn jemand nicht folgt, dann soll es eine Gefängnisstrafe geben als Möglichkeit. Gott ordnet nirgendwo Gefängnisstrafen an, sondern er spricht von einem gerechten, von einem unparteiischen und von einer sofortigen Strafe, die da folgen soll. Viele Leben, viele Familien sind deswegen zerstört worden. Also, wenn wir so ein gerechtes, wenn wir so eine Art Gericht erhalten würden von unserem Staat, von unserer Obrigkeit, dann wären wir in einem gesegneten Land. Die Folgen so eines Gerichts möchte ich uns aufzeigen. Warum wir in einem gesegneten, einem wunderbaren Land sein würden. Dazu möchte ich wieder ins Alte Testament gehen. 5. Buch Mose, Kapitel 17. Ich weiß, wir haben diese Stelle angefangen zu lesen und ich möchte die jetzt bis Ende lesen, ein paar Verse weiter. Du sollst nach dem Urteilsspruch handeln, den sie, also die Obrigkeit, der Priester, der Älteste, der da ist. Und du sollst nach dem Urteilsspruch handeln, den sie dir von jenem Ort aus verkündigen. Denn der Herr, den der Herr erwählt hat, und sollst darauf achten, dass du tust nach allem, was sie dich lehren werden. Nach dem Gesetz, das sie dich lehren, und nach dem Urteil, das sie dir fällen, sollst du handeln. Und du sollst von dem Urteilsspruch, den sie dir verkündigen, weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Der Mann aber, der so vermessen wäre, dass er dem Priester, der dort steht, um dem Herrn, deinem Gott zu dienen, oder dem Richter nicht gehorcht, jener Mann soll sterben. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Und das ganze Volk soll es hören und sich fürchten und nicht mehr vermessen sein. Warum so ein Gericht? Damit der andere das hört und sich fürchtet und nicht vermessen handelt. Diese Stelle, die wir davor gelesen haben, wo es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist keine persönliche Handlungsweise, sondern das sind Anweisungen fürs Gericht. Und da lautet es davor im Vers davor, und die übrigen sollen es hören und sich fürchten. Es ist um Ordnung, um Recht, um das Wohl im Lande zu schaffen. Und im 5. Buch Mose 19, Vers 13 heißt es, du sollst ihn nicht verschonen, sondern du sollst das unschuldige Blut aus Israel wegtun, so wird es dir gut gehen. Das ist das Ziel und die Absicht Gottes, warum er Obrigkeit eingesetzt hat, damit es dir gut geht. Ich habe hier die Uhr gut verdeckt. Also, damit es dir gut geht. Nochmal, sieh, warum sollten wir uns unterordnen? Sie ist Gottes Diakonin, sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Wenn du das Böse tust, so fürchte dich. Und jetzt gibt er den Grund an, warum man sich fürchten soll. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für die, die Böses tun. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Er weist darauf hin und sagt, okay, sie ist Gottes Dienerin, dir zum Gut. Du sollst dich unterordnen, du sollst nicht Böses tun, sondern fährst davor, sondern Gutes tun. Warum? Aus welchem Grund? Weil sie das Schwert nicht umsonst trägt. Und viele versuchen hier zu argumentieren und sagen, ja, das ist nur ein Symbol der Macht, ja, weil sie halt höher ist. Ihr Leben, in diesem Kontext, in dieser Kombination, der Text legt es selber aus und sagt, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Und dann kommt die Erklärung der Bedeutung dieser kräftigen Aussage. Die Regierung, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also, wenn du in den paar Versen davor dich noch erinnern kannst, dass wir gelesen haben im Kapitel 12, wo es um unsere persönliche Rache ging, da hat Gott gesagt, rächt euch nicht selber, sondern überlasst das Gericht dem Gerecht, dem überlasst das Gericht Gott. Im Kapitel 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und hier sehen wir, dass Gott das diese Rache in der Hand der Obrigkeit legt. Die Vollstreckung des Gerichts legt er in die Hand der Obrigkeit und spricht davon, sie sind Gottes Dienerin, eine Rächerin für das Böse. Eine Rächerin zur Strafe für das Böse. In dieser Kombination macht es deutlich, dass das Schwert nicht dafür da war, um sich am Rücken zu kratzen, wenn es da juckt, wo man nicht drankommt. Das Schwert ist eine Waffe. Und sie trägt die Waffe nicht umsonst, sondern sie trägt die Waffe zum Gericht. Sie trägt die Waffe als Rächerin, als Gottesdienerin, um das zu rächen, was böse ist. Ich weiß, es gibt sehr viele Pazifisten oder andere Isten, ja, die Verschiedenes vertreten. Gott macht es in seinem Wort sehr klar und deutlich, was der Staat gegenüber, was er ausführen soll, welche Gesetze er haben soll, was zum Beispiel die Todesstrafe angeht. Dieser Text spricht von Todesurteil. In dieser Kombination, das Schwert, das die Obrigkeit trägt, ist für das, dass sie das Böse rächt und den Schuldigen bestraft. Und damit meint es, dass sie hingerichtet werden. Gott macht es deutlich, dass die Todesstrafe nicht unbiblisch und nicht ungöttlich ist. Warum? Ich möchte nochmal dahin verweisen. Gott liebt Leben. Gott erhält Leben und Gott schützt Leben. Wenn einer Leben nimmt, so ist es richtig, dass er hingerichtet wird, damit er nicht mehr Leben nimmt. Und ich möchte einfach uns ein paar Stellen aufzeigen, längst nicht alle, dass die Schrift, wenn es um ein Urteil, ums Gericht geht, was die Obrigkeit anbetrifft, es deutlich macht, dass die Todesstrafe Gott gewollt ist und sein muss. Und dass es Strafe gibt, dass es Folgen gibt, wenn das nicht stattfindet. Also, sie ist Gottes Dienerin, zur Rächerin des Bösen und es muss Hinrichtung geben. Ich lese uns als erstes, guckt mal, 4. Buch Mose, Kapitel 35. Und ihr sollt kein Lösegeld annehmen für das Leben des Totschlägers. Hier ist eine Situation, einer hat den anderen ermordet. Und jetzt ist dieser Totschläger da. Und Gott sagt, es darf kein Lösegeld für diesen gezahlt werden. Der darf nicht mit Lösegeld aus dieser Situation herauskommen, der des Todes schuldig ist, sondern er soll unbedingt getötet werden. Ihr sollt auch kein Lösegeld von dem annehmen, der zu seiner Zufluchtsstätte geflohen ist, damit er von dem Tod des Priesters zurückkehre und in dem Land wohnen kann. Also für die, die es nicht kennen, Gott hat Städte bestimmt, wo einer, der jemanden getötet hat, fliehen durfte. Und wenn er da war er in dieser Stadt sicher. Diese Städte nannte man Zufluchtsstätte. Und hier sagt der Text, wenn selbst einer in diese Stadt geflohen ist, wo er sicher ist, wo er nicht getötet werden darf, wenn man herausfindet, wenn man sieht, dass das Absicht war, dass er ein Mörder ist, so kann er in dieser Zufluchtsstadt sich auch nicht freikaufen. Weil das Gesetz war so, der Mörder durfte dann in der Zufluchtsstadt so lange leben, bis der Hohepriester gestorben ist. Und wenn der Hohepriester gestorben ist, dann durfte er frei herumgehen. Also durfte er außerhalb dieser Stadt, außerhalb dieser Ortschaft, diesem Land sich bewegen. Und Gott sagt, selbst in dieser Situation, wenn er dahin kommt, er darf nicht freigesprochen werden. Er muss getötet werden. Erste Buch Mose, Kapitel 9. Jedoch, euer eigenes Blut will ich fordern. Von der Hand aller Tiere will ich es fordern. Hier sagt Gott, dass er sogar von Tieren das vergossene Blut fordern wird. Wie? Fragt mich nicht. Weiß ich nicht. Fragt Gott. Er sagt, er wird es fordern, indem er sie vielleicht hinrichtet oder sterben lässt und durch Menschenhand töten lässt. Steht nicht. Aber es steht, Gott wird es fordern. Und wisst ihr, eine Stelle, die hat mich richtig gepackt, wo ich über dieses Thema nachdachte, im zweiten Buch Mose, Kapitel 21. Wenn aber jemand gegen seinen Nächsten frevelhaft handelt, so dass er ihn vorsätzlich umbringt, hier geht es ganz klar um einen Mord, der geplant wurde, wo jemand getötet wird, also vorsätzlich. Sogar von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Leute, es gab Städte, wo sie fliehen konnten. Da waren sie sicher. Hier sagt Gott, selbst wenn sie zu mir fliehen, der Altar, der Tempel, das war die Gegenwart Gottes, da wo Gott sich offenbart hat. Und Gott macht es deutlich, selbst wenn sie hier zu dem Altar zu mir kommen, so soll er von dem Altar weggerissen werden und seine Strafe, sein Gericht erhalten. Für einen, der mutmaßlich mordet, der jemanden mutmaßlich umbringt, da gilt ganz klar die Todesstrafe. Es ist aber nicht nur für Mord die Todesstrafe, sondern zum Beispiel, wenn einer den Herrn lästert, wenn einer den Namen Gottes lästert, der sollte getötet werden. Dritte Buch Mose, Kapitel 24, von Vers 11. Ich lese nur Vers 16. Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremder oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. Wenn einer das Urteil des Priesters verachtet, wenn eine Sache zu schwer ist in einem Gericht und sie können das nicht lösen, da geht das an die nächste Instanz, und wenn sie dann bis zum Priester kommen oder bis zu der höchsten Instanz, der Richter oder der König, der eingesetzt wird, und dieses Wort missachten, darauf galt eine Todesstrafe. 5. Buch Mose, Kapitel 17, von Vers 8. Wenn ein Prophet aufstand und im Namen Gottes etwas geredet hat, was Gott nicht befohlen hat, dafür gab es Todesstrafe. 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 20. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe oder in dem Namen anderer Götter redet, Jeder Prophet soll sterben bei Ehebruch, wenn Ehebruch begangen ist. 5. Buch Mose, Kapitel 22, wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. Wenn gekidnappt wird, ich weiß nicht, ist das ein deutsches Wort? Ja, also ich verstehe das. Ganz klar, Todesstrafe. Wenn jemand einen anderen geraubt hat, also Menschen geraubt hat, darauf war Todesstrafe. Wenn jemand seine Kinder einen Götzen geopfert hat, dem Moloch geopfert hat, darauf gab es Todesstrafe. 3. Buch Mose, Kapitel 20 von 27. 20 Vers 2. 20 Vers 27 sagt Gott, wenn jemand Wahrsagerei betreibt und wenn jemand zur Wahrsagerin oder Wahrsager oder Zeichendeuter hingeht, beides ist Todesstrafe. Und wir sehen das, wie ernst Gott das meint. Wir alle kennen den König Saul. Wisst ihr, warum König Saul hingerichtet wurde? Im Buch der Chroniker, 1. Buch der Chroniker, Kapitel 10, Vers 13, so starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte. Und jetzt wird die Treulosigkeit genannt. Wegen des Wortes des Herrn, das er nicht eingehalten hat, da wo Samuel ihm gesagt hat, dass er etwas ausrichten soll, er hat es nicht gemacht. Und das Zweite, und weil er die Totenbeschwörer gesucht und befragt hat, aus diesem Grund wurde Saul weggerafft. Ja, ich lese das nochmal im 3. Buch Mose von 20, Vers 27. Wenn in einem Mann oder in einer Frau ein Geisterbefrager oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie unbedingt getötet werden. Man soll sie steinigen. Ihr Blut sei auf ihnen. 20 Vers 6. Auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, also um nachzufragen, um etwas zu erfahren, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte des Volkes. Ganz klar, das Nächste, wer mit Absicht gesündigt hat, wer mit Absicht Gottes Gebote misshandelt und getreten hat, da gab es genauso die Todesstrafe. 4. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 30. Also, wer die Schöpfung anbetet, war Todesstrafe. 5. Buch Mose 17, Vers 3. Und hingehen und andere Götter dienen und sie anbeten, es sei die Sonne oder den Mond oder die Gestirne des Himmels und so weiter und so fort. Und dann Vers 5. Zu den Toren sollst du ihn hinausführen, diesen Mann oder Frau, und sollst sie zu Tode steinigen. Und jetzt sitzt du vielleicht und denkst, okay, diese alle Stellen sind vom Alten Testament. Okay? Im Neuen Testament, da ist Jesus. Da ist was anderes. Wisst ihr, dass Jesus nicht gegen Todesstrafe war? Ich möchte euch nur vorlesen, Matthäus 18, Vers 6. Wer aber einem von dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer, nicht nur ein kleiner, ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ein Stein so groß, den die Ochsen gedreht haben, ein Mühlstein, nicht einfach nur ein kleiner Stein. Und hier sagt Jesus, für eine Person, die so sündigt, für die wäre es besser, wenn man einen großen Mühlstein nimmt und an den Hals bindet und ihn versenkt. Ist das Todesstrafe? Ist das tödlich? Ich denke, es ist tödlich. Wisst ihr, vielleicht denkst du an die Situation, aber Moment mal, Jesus hat ja Barmherzigkeit verkündet. Er hat doch Barmherzigkeit gelebt und Vergebung und Gnade. Ja, hat er. Aber er hat auch genauso Gericht verkündigt, wenn man diese Gnade nicht annimmt. Johannes 8, Vers 5 wird oft genommen als so eine Stelle. Oh, guckt mal, hier ist jemand, der getötet werden musste. Okay? Hier war jemand, der im Ehebruch ertappt war. Johannes Kapitel 8 von Vers 5. Im Gesetz von Vers 5. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollten. Was sagst du? Hier kommen die hohen Priester, die Schriftgelehrten zu Jesus mit dem Gesetz und mit dieser Frau und sagen, okay, wir haben gerade auch gelesen, das Gesetz sagt, sie soll gesteinigt werden. Was sagst du? Merken wir diese Spannung? Was sagst du? Sie wollen das Gesetz gegen Jesus aufheizen. Und wenn Jesus gegen das Gesetz geht, dann ist die Sache klar. Wenn er gegen das Gesetz geht, das ganze Volk wird erfahren, hier ist einer, der hat mit Gott nichts zu tun. Er geht gegen das Gesetz. Sagt er, ja, richtet sie hin. Hat Jesus sofort ein Problem mit den Römern, weil das Gesetz nicht erlaubt hat, dass die Juden in der damaligen Zeit Selbstjustiz üben durften. Also so oder so stand er in dieser Falle. Und guck mal, was Jesus macht. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, ja, ist klar, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und die Schriftgelehrten Pharisäer mussten wissen, weil sie das Alte Testament kennen, dass Jeremia 17, Vers 13 sagt, Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Und mit Sicherheit hat Jesus das geschrieben, was diese Leute aufmerksam gemacht hat, dass sie Gott verlassen haben, dass sie in der gleichen Situation waren der falschen Propheten, dass sie genauso gesteinigt werden sollten wie auch die Frau. Dass zwischen der Frau und ihnen, diesen Gerechten, überhaupt gar kein Unterschied ist. Und in dieser Situation sagt Jesus, ja, der ohne Sünden ist, werft den ersten Stein. Todesstrafe ist ganz klar von Jesus verkündigt worden. Für die, wenn du ohne Sünde bist, werf den ersten Stein. Und wir wissen die Situation, wie es ausging. Ich möchte einfach nur sagen, dass diese Stelle nicht gegen die Todesstrafe spricht, sondern es genauso lässt, wie Gott es schon seit aller Zeiten geboten hat. Ihr Lieben, wir werden nächstes Mal weitermachen über die Obrigkeit, über das, was Gott von ihr erwartet, über das, was Gott vielmehr von uns erwartet, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Warum? Weil sie Gottes Dienerin, weil sie Gottes Diakonin ist, dir zum Gut. Und das möchte ich, dass wir wirklich mitnehmen, dass du Gott vertrauen kannst und vertrauen sollst. Wenn Gott sagt, sie ist dir zu gut, dann lass es so stehen, auch wenn du das nicht einordnen kannst, auch wenn jetzt Christenverfolgung wäre und sie verbieten würden, das Evangelium zu verkündigen, so lass es da stehen. Sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Glaub das, nimm das so an. Du weißt nicht, warum es dir zu gut ist, aber es ist dir zu gut, zu deinem Besten. Denn Gott hat gesagt, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gehen. Auch in so einer Situation, wo du das nicht einordnen kannst.